Galater 2, 11 bis 21 wird die Textgrundlage des heutigen Nachmittags sein. Und ich lese uns diesen Text. Als aber Kephas nach Antiochien gekommen war, trat ich ihm Auge in Auge entgegen, weil er als schuldig erwiesen war. Bevor nämlich einige Abgesandte des Jakobus kamen, hielt er Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab aus Furcht vor denen aus der Beschneidung. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Judenchristen, sodass sich sogar Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortreißen ließ. Jedoch, als ich sah, dass sie nicht den rechten Weg wandelten, gemäß der Wahrheit des Evangeliums, sagte ich zu Kephas im Beisein aller: Wenn du, obwohl du ein Jude bist, wie ein Heide und nicht nach den gesetzlichen Vorschriften lebst, mit welchem Recht zwingst du dann die Heiden, nach den Vorschriften des Gesetzes zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder heidnischer Herkunft. Weil wir aber wissen, dass der Mensch nicht aufgrund von Tora-Observanz gerechtfertigt wird, sondern ausschließlich durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir aufgrund des Glaubens an Christus gerechtfertigt werden und nicht aufgrund von Tora-Observanz. Denn aufgrund von Tora-Observanz wird kein Fleisch gerechtfertigt werden. Wenn demnach auch wir selbst bei unserem Streben, in Christus gerechtfertigt zu werden, als Sünder erfunden wurden, ist dann etwa Christus ein Diener der Sünde? Ganz und gar nicht. Denn nur wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, erweise ich mich als Übertreter. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich annulliere die Gnade Gottes nicht, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus ohne Grund gestorben. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich auch für diese Versammlung heute Nachmittag, dass du uns diesen Text, der jetzt fast 2000 Jahre alt ist, lebendig machst. Und wir danken dir, dass dieses Wunder jeden Tag geschieht, beim Bibellesen, beim Hören auf die Auslegung über dein Wort. Und wir danken dir, dass der Geist, der dieses Wort inspiriert hat, dem Apostel Paulus heute gegenwärtig ist und dass er in und an uns wirksam sein will. Nun öffne uns selbst den Sinn für die Schriften, gib uns Verständnis, lass uns mitdenken mit deinen Gedanken, dir nachdenken und dann auch neu und umdenken. Wir danken dir für diese Gelegenheit, bei der du in unser Leben hinein investieren willst. Wir danken dir für die Liebe, deine Liebe, die dadurch zum Ausdruck kommt, dass wir dir wichtig sind, dass du dein Wort an uns richtest, dass du uns mitnehmen möchtest, dass du uns an der Hand nehmen möchtest, weiterführen möchtest, korrigieren möchtest, Mut machen möchtest, trösten möchtest. Und du möchtest, dass keiner da hinten bleibt, dass keiner liegen bleibt. Du willst alle mitnehmen. Du bist ein wunderbarer Herr. Du bist ein treuer Herr, ein gnädiger Gott. Und in deiner Gnade und aus deiner Huld wollen wir auch diese Stunde nehmen und dich bitten, dass du die Regie übernimmst, dass du diese Stunde gestaltest und prägst, wie es dir gefällt. Gepriesen seist du. Amen.
Wir hatten heute Morgen schon gesehen, dass die Selbsterschließung des auferstandenen Jesus Christus, dass die Begegnung des auferstandenen Jesus Christus für Paulus alles geändert hat. Gott offenbarte seinen Sohn, dem frommen Pharisäer Saulus, und er hat in der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi eine absolute Lebenswende erfahren. Der vorher schon in seiner Frömmigkeit dachte, Gottes Willen zu tun, Gott näher zu kommen durch sein Leben, der hat eine völlige Lebenswende im Angesicht Gottes erfahren. Und wir sagten, das Sehen der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes hat immer eine doppelte Wirkung auf uns. Erstens gibt es ein Geheimnis der Faszination, das Mysterium Faszinosum, wie wir das traditionell in der Theologie nennen, dass nämlich ein Mensch hingezogen wird zu Gott, das Geschöpf hingezogen zu seinem Schöpfer. Das Geschöpf erkennt seine eigene Wurzel, da gehöre ich hin, du bist mein Gott, du bist mein Schöpfer. Und zugleich auch das Geheimnis der Erschütterung, das Mysterium Tremendum, dass ich nämlich erschüttert bin in meiner ganzen Existenz, erschrecke über mich selber und meine Versuche, mein Leben zu begründen und in sich abgeschlossen zu gestalten. Erschüttert werde auch in meiner Frömmigkeit, etwas, was jede Gottesbegegnung immer wieder bedeutet. Das war, wenn wir richtig rechnen, um das Jahr 32. Das heißt, kaum 2 Jahre nach Christi Kreuz und Auferstehung ist Christus diesem Pharisäer Saulus begegnet, hat ihn berufen. Wir wissen, dass Paulus nach eigener Darstellung eben gerade nicht die ganze Zeit in Jerusalem war, sondern nur einen kurzen Besuch machte. Darauf legt er großen Wert, weil sein Evangelium nicht gelernt ist, nicht aus zweiter Hand, sondern von Christus selbst ihm offenbart wurde, sondern dass er in der Arabia war, also im Ostjordanland und entsprechend nach Süden hin dann und später in Kleinasien. Der nächste Punkt, von dem wir erfahren, ist Apostelgeschichte 2,1 folgende. Da sagt er nämlich 16 Jahre später, also 32 bis 48, 16 Jahre später in Summe, war er in Jerusalem. Nicht etwa war er in Jerusalem, um sich dort die höheren Weihen zu holen. Auch nicht, um sich Recht geben zu lassen von den anderen Aposteln, als wüsste er es nicht selber, sondern um seine Heidenmission in Einvernehmen zu bringen und sich das Plazet, die Bestätigung der Apostel aus erster Hand zu holen in Jerusalem. Also nicht die Ungewissheit des Paulus, sondern die Absicherung seiner Missionsarbeit. Das war der Punkt. Es gab, so erfahren wir es auch aus der Apostelgeschichte, in Jerusalem durchaus grundsätzliche Bedenken. Grundsätzliche Bedenken, die in Apostelgeschichte 10 und 11 schon dem Petrus entgegenschlugen, dass nämlich dort einige, die aus den Pharisäern Christen geworden waren, gesagt haben, Petrus, wie kannst du in das Haus eines Heiden Cornelius gehen und kannst denen das Evangelium predigen? Als Jude darfst du nicht in ein heidnisches Haus, keine Tischgemeinschaft mit den Unreinen haben. Und Petrus muss ausführlich berichten. Und es ist sehr interessant, wenn wir Apostelgeschichte 10 und 11 lesen, dass der ganze Himmel auf den Beinen ist, um erstmal den Petrus zu überzeugen. Nicht, da wird nämlich mit Offenbarungen gearbeitet, der Geist fällt direkt vom Himmel. Die Geistestaufe setzt ein, bevor er überhaupt zum Wasser greifen konnte. Das heißt also, der ganze Himmel setzt die Heidenmission um. Und dann sagt zähneknirschend Petrus und die anderen, ja, also wenn der Heilige Geist die Taufe schon durchgeführt hat, können wir das Wasser ja nicht länger abstellen. Nicht, das heißt also, dass Petrus überzeugt wird. Und Apostelgeschichte 11 wird das Ganze nochmal wiederholt. Für euch als Heidenchristen, ihr sagt, oh, hätte man ein bisschen kürzer schreiben können. Damals aber war das enorm wichtig, denn der Übertritt von der Erwählung Israels zu der Erwählung der Völker, die Schwelle der Einbeziehung aller Menschen in das Volk Gottes im Glauben, war damals eine kirchenspaltende Entdeckung. Und insofern war das Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 und Galater 2 von enormer Bedeutung. Paulus hatte einen Mitarbeiter dabei, nämlich den Titus. Und der war nicht beschnitten. Und den brachte er mit zum Abendmahl und stellte ihn stolz neben sich und hat ihm wahrscheinlich die Hostie noch selbst in den Mund geschoben. Also man hat auch keine Hostien gehabt, sondern Brot. Er hat ihn quasi demonstrativ als einen von Gott gerechtfertigten Heiden, der zum Volk Israel gehört, nämlich Gottes wahrem Volk, mitgebracht. Und er konnte erreichen, dass auch die Apostel ihm die Hand reichten und sagten, wir akzeptieren deine Evangeliumsverkündigung, dass die Heiden, ohne beschnitten zu werden, ohne die ganze Tora, das ganze Gesetz des Mose zu übernehmen und zu erfüllen. Tora-Observanz, der Begriff kam immer vor, das heißt die Erfüllung und Umsetzung des ganzen Gesetzes des Mose. Wir akzeptieren, dass du dort Menschen gewinnst und dass Christus auch für Heiden gestorben ist. Für uns ist ja umgekehrt, wir streiten drüber, ob man noch Juden missionieren darf, also nicht ihr, ich weiß, aber auf dem Kirchentag werden die dann noch ausgeladen, nicht, also Petrus und Paulus hätten keine Chance, auf den Kirchentag zu kommen, aber das ist eine Sache für sich. Nicht, damals war es gerade umgekehrt, damals war die Frage, darf man Heiden überhaupt missionieren? Das heißt, was hatte man 48 geklärt in Jerusalem? Man hatte geklärt, gut, es gibt Heidenmission und es gibt Judenmission. Was man aber nicht geklärt hat in Jerusalem 48, ist die Frage, was machen wir denn, wenn Heidenchristen mit Judenchristen aufeinandertreffen? Das war offen. Und das ist in unserem Text nun passiert. Denn die Gemeinde in Antiochien, das ist in Syrien, nicht also nördlich von Israel, die Gemeinde in Antiochien war von Anfang an, das lernen wir auch schon bei Lukas in der Apostelgeschichte, eine gemischte Gemeinde. Alle paulinischen Gemeinden fingen normalerweise in der Synagoge an. Das heißt, Paulus machte das, was Juden immer machten, dass sie nämlich, wenn sie in die Diaspora gingen, zunächst am Sabbat in die Synagoge gingen. Da hat man am Gottesdienst teilgenommen. Das hatte aber auch ganz naheliegende alltägliche Hintergründe. Denn ein Jude hat dort seinesgleichen gefunden. Da konnte man gucken, wo gibt es Arbeit, wo finde ich Wohnung. Das heißt, es war üblich, man knüpfte immer an der Synagoge in der Fremde an. Und von dort aus hat man dann gewirkt. Die ersten Judenchristen nahmen das als Gelegenheit. Sie wurden als Gäste gebeten. Die Schriftlesung war erfolgt, jetzt ein Wort zu sprechen, eine Verkündigung. Und dann haben sie das genommen, um das Zeugnis von Jesus als dem Messias Israels in der Welt zu bezeugen, der für Israel und die Welt gestorben ist und auferstanden ist. Paulus blieb so lange in der Synagoge, bis er rausgeflogen ist. Das heißt also, Kirchengründung war immer nur das Produkt des Rausgeworfenwerdens aus der Synagoge. Denn der beste Fall wäre gewesen, dass sich alle in der Synagoge bekehrt hätten. Und dann wäre die Kirche natürlich in der Synagoge selbst schon untergekommen. Aber wenn wir es richtig wissen, ist das nie passiert. Es kam immer zu Zerwürfnissen. Und dann war Heidenmission auch im weiteren Sinne. Heidenmission setzte deshalb auch in der Synagoge an, weil es damals nicht nur geborene Juden gab im Synagogengottesdienst, sondern es gab auch sehr viele, die zum Judentum übergetreten waren, sogenannte Proselyten, Hinzugekommene. Proselyten waren Heiden, die sich als Männer beschneiden ließen und dann ganz jüdisch lebten. Je weiter man von Jerusalem weg war, desto höher war die Anerkennung auch der Proselyten als Volljuden. Für Pharisäer in Jerusalem war das etwas unheimlich. Und später haben die Rabbinen auch noch überlegt, ab der wievielten Generation redet man bei einem Proselyten eigentlich von einem Volljuden. Das heißt also, ist er selber schon, ob frisch bekehrt, ganz Abrahams Sohn, oder kann man das erst von den Enkeln sagen? Nicht? Also in Jerusalem selber war man da etwas skeptischer, wie das mit der Missionierung von Juden ist, also Heiden zum Judentum. Aber in der Diaspora, in der Zerstreuung war es klar, da passierte es, da gab es auch in diesem Sinne Mission, dass man versuchte, Heiden zu gewinnen. Aber neben geborenen Juden, hinzugekommenen Proselyten, gab es vor allen Dingen die, die Apostelgeschichte Gottesfürchtige nennt. Gottesfürchtige lesen wir so, als wären es eben Menschen, die Gott fürchten, also ein gewisses Interesse für Gott haben, eine Ehrfurcht vor Gott. Das ist aber ein Fachbegriff für Sympathisanten. Das heißt, das waren Heiden, die waren fasziniert von dem Zeugnis Israels, dass es nur einen Gott gibt. Die waren fasziniert, dass bei Gott im Himmel nicht so ein Durcheinander ist wie auf dem Olymp, wo Zeus mal betrunken war, mal zornig, ständig mit Hera Streit hatte. Das heißt also, die vielen Götter der Griechen waren manchem aufgeklärten Griechen ein bisschen zu viel Menschlichkeit im Himmel. Und insofern war alleine dieses Zeugnis Israels schon faszinierend für viele Gebildete in Griechenland, dass sie sagten, dieses Zeugnis von einem Gott, der der Schöpfer ist, der solche guten, ethisch nachvollziehbaren Gebote wie die 10 Gebote gibt, das interessiert uns. Und diese Gottesfürchtigen waren dann auch die Ersten, die in der Mission mit offenen Ohren da saßen. Und die ersten bekehrten Heiden waren also nicht das, was wir aus der Heidenmission uns vorstellen, falls wir noch groß wurden mit den alten Missionsvorstellungen, nicht, oder dass man so Spendenbüchsen hatte, nicht, wo ein kleiner Heidenjunge dann lachte, wenn man einen Groschen reinwarf. Also das ist eine Karikatur von Heide. Sondern im Neuen Testament waren Heiden gebildete Griechen, die schon in der Synagoge Kontakt hatten. Das erklärt es auch, warum Paulus einer heidenchristlichen Gemeinde wie in Galatien oder Rom mit Bibeltexten kommen kann. Nicht in Römer 4 sagt er, was sagen wir denn von Abraham, unserem Vater nach dem Fleisch, dass er gefunden habe? Ja, wenn ich das heute meinen Studenten frage, dann kratzen sie sich erstmal am Kopf und müssen nachblättern. Während die römische Gemeinde hat gesagt, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen. Nicht? Warum? Nun, weil die mit der Schrift schon längst vertraut waren. Nicht? Die waren schon in der Synagoge überwiegend und sind dann zu Christus bekehrt worden. Und es ist ganz klar, dass gerade für diese Gottesfürchtigen das Evangelium etwas war, was sie unmittelbar ansprach. Nicht? Denn die Sympathie für Israel, die Sympathie für die 10 Gebote, die Sympathie für den Glauben an den einen Gott hatten sie ja schon. Und nun wurde ihnen diese gute Botschaft mitgeteilt. Sie dürfen im Vollsinn zu Gottes erwähltem Volk gehören. In Antiochien nun war eine gemischte Gemeinde. Was heißt das? Es gab dort Christen aus dem Judentum, aus Israel, die von ihrer Herkunft her nach der Tora lebten, also die 10 Gebote halten wollten, aber darüber hinaus alle Ritualgesetze halten wollen. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage, was wir essen, sondern auch mit wem wir essen. Das ganze Leben ist bis ins Einzelne geregelt. Es gab natürlich, wie bis in die Neuzeit hinein, liberalere Juden. Und oft, wenn man jüdisch-christlichen Dialog hat, dann sagt man, wir sind uns ja in allem einig. Das liegt aber daran, dass die Leute weder Christen noch Juden sind, sondern von ihrer Herkunft her sind einfach liberale, neuzeitliche Menschen. Dann klappt der jüdisch-christliche Dialog da reibungslos. Aber wenn jemand seinen Glauben richtig lebte, heißt das, das ganze Leben wird an der Sinai-Torah, an dem Gesetz des Mose orientiert. In Antiochien war offensichtlich das Zusammenleben gelungen. Kunststück, Paulus, Barnabas hatten diese Gemeinde ja mitgeprägt, waren über viele Jahre dort gewesen. Das heißt, man hat das Abendmahl gemeinsam gefeiert und wie es 1. Korinther 11 uns noch deutlich macht, wie wir es aus der Apostelgeschichte kennen, Abendmahl eben nicht als abgesetzte Handlung, als Sakrament am Predigtgottesdienst, sondern das Abendmahl war verbunden mit der gemeinsamen Mahlzeit. Es gab also noch keine Trennung von Agape-Mahl, von Liebesmahl und Eucharistie, sondern das war miteinander verbunden. Vor dem Mahl das Brot, nach dem Mahl den Kelch, so spiegeln es auch die Einsetzungsworte noch wieder. Das heißt, dass Petrus aus Jerusalem kam und Petrus selber, das zeigt uns Apostelgeschichte 10 und 11 ja auch, grundsätzlich offen war für die Heidenmission. Das heißt, als Petrus aus der Jerusalemer Gemeinde wegging und kam nach Antiochien, die feierten Abendmahl gemeinsam, war es für ihn naheliegend, weil er die Heidenmission mit Handschlag ja bestätigt hatte, dann feiere ich auch das Abendmahl mit Heidenchristen zusammen. Nun kamen aber einige Musterschüler des Jakobus, wir hatten schon angedeutet, wir wissen nicht genau, hat Jakobus sie gesandt oder sind sie in eigener Macht gekommen und wollten es besonders recht machen? Und sie haben jetzt die Judenchristen angesprochen und haben gesagt, halte mal, was macht ihr da? Ihr dürft nicht Abendmahl feiern mit Heidenchristen. Was macht Petrus? Nun, der saß zwischen allen Stühlen. Er wollte sich's mit den Gemeinden in Antiochien nicht verderben. Und wenn wir es richtig greifen, war er auch der inneren Überzeugung, wenn ein Heide an Jesus Christus glaubt und Christus für ihn gestorben und auferstanden ist, dann ist er Sohn Abrahams und Tochter Sarahs, dann gehört er voll dazu und er ist am Leib Christi. Also ist es richtig, mit denen Abendmahl zu feiern. Er wollte sich's aber auch nicht mit seiner Urgemeinde in Jerusalem verderben. Er wollte nicht, dass die Leute zurücklaufen und sagen, der Petrus hat mit Heiden gegessen, der hat die Tora übertreten, der ist jetzt auch ein Gottloser. Und was macht er? Er kneift und entfernt sich vom Abendmahl. Was wollten die aus Jerusalem? Nun, die wollten für die Heidenchristen beim Abendmahl einen Katzentisch einrichten, wie wir das früher nannten. Nicht Katzentisch, das ist, wenn nicht alle an die große Tafel passen, dann macht man für die Kinder oder die Ungezogenen noch ein Tischlein für sich. Das war deren Vorstellung. Dann kann man die Frage noch offen lassen, sind die schon ganz Christen oder sind sie es noch nicht? Muss man bei denen noch was machen oder nicht? Das sind Christen zweiter Ordnung. Sie haben ja mit Handschlag schon genehmigt, grundsätzlich Heidenmission kann nicht ganz falsch sein, aber sie sind nicht Christen im Vollsinn. Wie reagiert Paulus? Nun, er könnte sagen, was soll's? dann machen wir halt zweimal Abendmahl, einen judenchristlichen und einen heidenchristlichen Gottesdienst. Unmöglich für Paulus. Paulus steht in der Gemeinde auf, als er das mitbekommt, und konfrontiert Petrus öffentlich. Das war ein Eklat. Denn in den ersten Jahren bis 42, 43 war Petrus, wie es die Evangelien ja schon andeuten, die Säule in Jerusalem. Paulus sieht keinen Ausweg, den führenden Apostel öffentlich zur Rede zu stellen. Denn es ging hier um eine offene Frage, die das ganze Christsein und das Evangelium betraf. Und er hält Petrus vor, du bist abgewichen von der Wahrheit des Evangeliums. Denken wir noch an den Brunnen, wenn wir heute Morgen da waren. Er sagt, obwohl du Apostel bist und apostolisch ja verkündigen sollst, bist du abgewichen von deiner eigenen Quelle, dem Evangelium, das du von Christus empfangen hast. Du lebst im Widerspruch zu deinem Bekenntnis zu Jesus Christus. Denn wenn Christus für alle Menschen aus Liebe gestorben ist, dann gibt es keinen Unterschied in der Kirche zwischen Mann und Frau, zwischen Jude und Grieche, zwischen Gebildeten und Ungebildeten, zwischen Freien und Sklaven. Du bist ein Heuchler. Wenn wir jetzt Kommentare lesen, dann wird diese Heuchelei immer so verstanden, dass sie darin bestand, dass der Petrus erst so tat, als wäre er für die Heidenmission. Und als die Leute von Jerusalem kamen, wollte das mit denen nicht verderben und hat dann den Judenchristen gespielt und hat sich wieder distanziert. Aber das ist zu flach. Im Alten Testament ist Heuchelei ein viel schlimmerer Vorwurf, nämlich der Abfall von dem einen Gott. Wie kann das sein? Nun, das Evangelium hat zum Inhalt, dass Jesus Christus, wie wir es schon im Brief Kopf gelesen haben, in 1 Vers 4, sein eigenes Leben gegeben hat für Israel und die Völker, um sie zu retten aus der Trennung von Gott, zu retten für die Gemeinschaft mit Gott. Er hat alles auf sich genommen, was Menschen von Gott trennen kann. Und er hat sie durch sein Kreuz und seine Auferstehung zur Gemeinschaft mit Gott selbst erlöst. Zum Wir mit Gott. Wer jetzt sagt, es gäbe Menschen, für die wäre der Tod und die Auferstehung Jesu nicht genug, der lästert nicht nur Heidenchristen, der lästert den auferstandenen Christus und sagt, bei den Heiden hast du zu kurz gegriffen mit deinem Kreuz und seiner Auferstehung. Eure Botschaft, sagt Paulus, ist, Christus sei nicht genug. Soweit, so historisch. Aber wir haben schon in einigen Gesprächen heute Nachmittag gemerkt, all das, was hier historisch geschieht, ist bei uns viel näher dran, als wir denken. Paulus ist der festen Überzeugung, Christus ist genug. Mehr als Christus brauchen wir nicht zum Leben und zum Sterben. Und weniger als ihn sollten wir in keiner Situation unseres Lebens und Sterbens haben. Mehr als Christus brauchen wir nicht und weniger sollten wir nie haben. In Christus ist alles beschlossen, was wir brauchen. Und jetzt macht er etwas ganz Raffiniertes, was uns ja schon im Lesen vorgestellt wurde. Ich habe extra auch eine Übersetzung noch einmal uns verteilt, weil das teilweise ganz schwierig zu übersetzen ist und insofern dann die Deutung auch auseinandergeht. In Galater 2, Vers 15 bis 21 haben wir, es sollten noch einige Exemplare da sein, falls wir die verteilen können, haben wir einen ganz seltsamen Abschnitt, der wie eine Angel ist, in der die Tür hängt. Wenn wir nämlich 15 bis 21 anschauen, dann fragen wir uns, was ist das eigentlich für eine Rede? Nun, in dem Bericht ist es ja die Rede, die Paulus in der antiochenischen Gemeinde gegenüber Petrus, Barnabas und den anderen Judenchristen hält. Es ist aber zugleich der Übergang zu dem, was wir dann auch morgen im Galaterbrief verhandeln, sodass wir sagen können, die Rede in Galater 2, 15 bis 21 hat eine Scharnierfunktion. Nicht, sie ist einerseits Erinnerung an die damalige Situation, aber Paulus berichtet das ja nicht aus Geschwätzigkeit, sondern weil er sagt, diese Rede passt für euch Galater in eure Situation. Und meine Überzeugung ist, sie passt auch heute in unsere heutige Situation, egal wo wir herkommen, weil er hier ganz komprimiert das Evangelium noch einmal zusammenfasst. Und für die, die bibelfest sind, möchte ich den Hinweis geben, dass Galater 2, 15 bis 21 zugleich auch die Grundlage ist für den ganzen Aufbau des Römerbriefs. Den Römerbrief hat er nur ein Jahr später geschrieben und man kann den ganzen Römerbrief in seinem Aufbau ableiten von dieser Rede, die er in Antiochien hielt. Also ein ganz gefüllter Abschnitt. Wie argumentiert er hier? Darauf wollen wir heute Mittag und heute Abend ausführlich eingehen. Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder heidnischer Herkunft, Sünder aus den Heiden. Ich weiß noch, mit 16 Jahren saßen wir als Ziffert Emmer da, da habe ich das erste Mal wohl den Abschnitt in einer Bibelarbeit mit anderen zusammen erarbeitet und wir kamen eine halbe Stunde nicht über diesen Sünder heidnischer Herkunft, Sünder aus den Heiden hinweg, aber nachdem ich länger daran gearbeitet habe, können wir es jetzt einordnen. Also, ist schon einige Jahre her, ja. Hier redet Paulus also zu den Juden, und schließt sich mit Petrus, Barnabas und den anderen Judenchristen zusammen. Und was er hier macht, ist rhetorisch wieder ganz raffiniert. Er war nämlich gar nicht so ungeschickt mit der Zunge. Selbst wenn er es behauptet hat, war das schon wieder geschickt, dass er es getan hat. Das war nämlich Understatement, wie der Engländer sagt. Er schließt alle zusammen und überrascht mit einer konzessiven, einer einräumenden Formulierung. Also wir sind uns hier einig, wir alle sind geborene Juden. Ihr Heiden dürft jetzt mal weghören, ihr kommt dann gleich wieder dran. Geborene Juden und nicht Sünder heidnischer Herkunft. Da rückten die Jakobusleute auf dem Stuhl zurecht und sagen, jetzt hat er uns endlich verstanden. Denn wir sind das erwählte Volk, wir sind etwas Besonderes und unser Selbstbewusstsein lebt von der Abgrenzung. Die Völker sind gottlos, wir sind Gerechte, wir sind die Erwählten. Das heißt, dass er anknüpft an das Selbstverständnis der damaligen Judenchristen, die ihre Identität durch Ausgrenzung bestimmten. Sie definierten sich, indem sie beschrieben, was andere nicht sind. Der Begriff der Definition, für die, die ein bisschen Latein gehabt haben mal, die kennen das. Definieren kennen wir ja nicht. Ich bestimme einen Begriff. Definieren heißt wörtlich übersetzt, aber abgrenzen. Identität wird bestimmt durch Abgrenzung. Wer Menschenkenntnis hat, und wer Seelsorgerin oder Seelsorger ist, der weiß, es ist nicht unproblematisch, wenn jemand seine Identität durch Abgrenzung bestimmt. Also wenn ich dich frage, wer bist du? Und du sagst, also das und das bin ich nicht oder ich bin nicht so schlecht wie der andere. Ich bin nicht so wie dieser Zöllner und Sünder. Nicht, das war das Dankgebet des Pharisäers. Ist immer ein Problem. Ich habe das erlebt schon, dass ich in Predigten saß und freute mich auf das Evangelium und völlig unabhängig, ob pietistisch oder landeskirchlich, ich bin zwar mit Frohgemut und Sonnenschein in die Kirche reingegangen, aber nach der Predigt brauchte ich 3 Bibeltexte und einen starken Kaffee, um mich wieder zum Evangelium zurückzuorientieren, weil die ganze Zeit nur definiert wurde. Die Welt draußen ist so schlimm. Und bei den Frommen sind es die Linken und bei den Linken sind es die Frommen, egal von wem man sich abgrenzt. Man definiert sich immer über die, die draußen sind. Man rückt zusammen, indem man andere schlecht macht. Das gibt es auch natürlich außerhalb des Gottesdienstes, nicht beim Kaffeekränzchen. Man sucht ein gemeinsames Thema. Weil es aber zu problematisch ist, von sich selbst und seinen Schwächen zu reden, redet man lieber von den Schwächen anderer. Das gibt so ein warmes Gefühl, nicht? Wenn man andere schlecht macht und kritisiert, dann rückt man schon innerlich zusammen, weil indirekt immer im Raum steht, wir sind was Besonderes und dass wir etwas Besonderes sind, wird daran erkennbar, dass andere schlecht sind. So bin ich schon, ich war damals noch kein guter Schüler, nachdem ich jetzt Professor geworden bin, darf ich das ja sagen. Und ich bin immer nach Hause gegangen, habe gesagt, also andere haben eine 5. Dann wusste meine Mutter genau, bei mir hat es gerade zu einer 4 gereicht. Wenn ich nach Hause kam und sagte, es gab 3 Sechsen, oh, dann gehörte ich zu den 7 Fünfen, nicht? Aber das ist eine Wesensart des alten Adams. Identität bestimmen durch Abgrenzung. Erwähnungsbewusstsein durch das Bewusstsein, ich bin besser als andere. Ich habe etwas, was andere nicht haben. Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder heidnischer Herkunft. Dabei ist es ja gar nicht falsch, dass Israel erwählt war. Es ist ja gar nicht falsch, dass sie ein Vorrecht hatten, dass Gott ihnen das Wort gegeben hatte, die Verheißungen gegeben hatte, auch seine Willenskundgabe gegeben hatte, an der sie sich orientieren konnten. Aber schon von Abraham an gilt, dass Gottes Erwählung von Menschen nie exklusiv und exkludierend ist, sondern immer inkludierend. Gott hat Abraham gesegnet, nicht damit er durch die Wüste hüpft und sagt, ich bin besser als alle anderen. Er war es nicht. Es zeigt sich gleich ein Kapitel später, nicht, dass er es überhaupt nicht war. Sondern er ist gesegnet, um zum Segen zu werden. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn Gott erwählt und einen einzigen erwählt, dann um durch den einen die vielen zu erreichen. Wir verstehen Erwählung falsch, wenn wir sie missbrauchen zur Selbstbestätigung unseres alten Ichs. Wir sind nicht erwählt, um besser zu sein, sondern wir sind erwählt, damit der gute Gott durch uns andere Menschen erreichen kann. Und ich kann euch trösten, wenn euch das zu selbstlos vorkommt. Noch schöner als die Erfahrung, gesegnet zu werden, noch erfüllender ist die Erfahrung, von Gott zum Segen eingesetzt zu werden. Wir bekommen als Menschen noch viel mehr Bestätigung, wenn wir nicht gesagt bekommen, du bist etwas Besonderes und jetzt pass auf, dass du es auch bleibst. Sondern wenn wir erkennen, das Besondere, das Gott uns schenkt, ist, dass wir es mit anderen teilen dürfen. Gott erwählt den Einzelnen, um die vielen zu erreichen. Gott segnet den einzelnen Menschen, das einzelne Volk, die einzelne Gruppe, um durch sie wiederum als Segensträger die vielen zu segnen. Auch hier schon in Vers 15 können wir fragen, sind wir den Judaisten, diesen Judenchristen, die meinten, die Beschneidung und das Gesetz aufrechterhalten zu müssen, nicht viel näher, als wir dachten? Definieren wir unseren Glauben nicht auch immer exklusiv? Ruht unser Selbstbewusstsein nicht immer darauf, dass wir etwas Besonderes sind und besser sind als andere und grenzen uns ab? Inkludierend ist Gottes Erwählung. Nun in Vers 16 nimmt Paulus die Seinen bei der Krawatte und sagt, also wir sind keine geborenen, ja, Frauen müssen nicht sich angesprochen fühlen, die waren gar nicht eitel, nicht? Das waren ja die Männer, deshalb die Krawatte, ja. In Vers 16. Was ist passiert? Obwohl ihr Juden seid, habt ihr euch zu Jesus, dem Messias, bekehrt. Unbestreitbar, sonst wären sie ja keine Judenchristen, dann wären sie eben Juden, aber nicht Judenchristen. Und Paulus sagt, was habt ihr eigentlich gemacht, als ihr euch zu Christus bekehrtet? Habt ihr nicht in eurer Bekehrung zu Christus eingeräumt, dass ihr Christus braucht, um gerettet zu werden? Habt ihr nicht eingeräumt, dass er als der Knecht Gottes eure Sünden auf sich nehmen muss? Dass er als das Lamm Gottes auch eure Sünden tragen muss, als Juden? Und dass ihr nur in ihm Vergebung und ewiges Leben erhaltet? Natürlich, sonst hätten sie sich ja nicht bekehrt. Und damit sagt Paulus nun und wiederholt das in dreifacher Wendung. Weil wir aber wissen, dass der Mensch nicht aufgrund von Gesetzeserfüllung, Torah-Observanz, gerechtfertigt wird, sondern ausschließlich durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir, also wir Judenchristen, zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir aufgrund des Glaubens an Christus gerechtfertigt werden und eben nicht aufgrund von Gesetzeserfüllung, Torah-Observanz. Denn, so sagt es ja schon der Psalm, denn aufgrund von Torah-Observanz, das heißt Gesetzeserfüllung, wird kein Fleisch gerechtfertigt werden. Das heißt, auch Juden kommen ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens zum Heil, nicht durch Torah-Observanz. Hier gebraucht Paulus nur das erste Mal im Galaterbrief den Begriff der Rechtfertigung. Ein Begriff, der für Paulus ganz zentral ist, der auch später für Luther ganz zentral wurde und von dem heute immer wieder gesagt wird, dass er mit uns ja ganz wenig zu tun hat, dass der neuzeitliche Mensch eben nicht mehr danach fragt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, wie werde ich gerecht vor Gott. Dies ist aber ein Kurzschluss. Denn die Frage nach der Rechtfertigung ist eigentlich ein Begriff, den man auch ganz unabhängig vom Glauben nehmen kann, um das Problem unserer Gesellschaft und unseres Lebens deutlich zu machen. Wir müssen nur überlegen, was ist eigentlich hinter dieser Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, wie werde ich gerechtfertigt? Nun, jeder Mensch von uns ist nicht einfach identisch wie ein Stein, der draußen in der Wiese liegt. Der liegt da, bis der saure Regen ihn klein gemacht und mürbe gemacht hat. Einfach liegt er da. Ein Holz ist einfach da. Auch eine Kuh, die wir irgendwo auf der Weide treffen, die frisst relativ identisch vor sich hin, einfach da und merkt nicht, ob es katholisch oder evangelischer Feiertag ist. Die ist einfach. Wir Menschen sind nicht, wir werden. Das Besondere an der menschlichen Schöpfung ist, dass wir nicht fertig auf die Welt kommen. Identität ist nicht das, was wir einfach haben. Ja, wir sind, wenn man uns mit den Säugetieren vergleicht, relativ unfertig bei unserer Geburt. Das heißt, wir wären, wenn man uns bei der Geburt einfach aussetzt, gar nicht überlebensfähig. Rein äußerlich schon nicht, physiologisch, aber auch psychisch gilt das. Wir sind als Menschen angewiesen zu werden, was wir sind. Wir sind von Anfang an unterwegs, um etwas zu werden, was wir noch nicht sind. Die Identität des Menschen ist nicht selbstverständlich. Wir hatten hier schon einmal bei einer letzten Bibelschule den Vergleich gezogen. Das gilt natürlich auch grundsätzlich von anderen Säugetieren. Nicht zum Beispiel ist es ja bei den Kängurus so, dass da die Jungen in der Tasche der Mutter bis zu 12 Monaten bleiben. Als ich das erste Mal las, 12 Monate, dachte ich, das ist viel. Bei uns Menschen ist es noch ganz anders. Da liegen die Jungen heute bis zu 35 Jahren auf der Tasche ihrer Eltern. Das heißt, das Unfertigsein von uns Menschenkindern ist ganz eklatant und gesellschaftlich. Ich habe den Eindruck, bei einigen geht es gnadenlos bis in die Rente rein, nicht mit der Unabhängigkeit. Aber das ist nur eine witzige Randbemerkung, die das deutlich macht. Wir sind als Menschen unterwegs. Wenn man uns nun anschaut, dann kann man sehr viel in unserem Alltag darauf beziehen, dass der Mensch Identität sucht, die er noch nicht hat. Überlegt mal, wie viel Zeit verwendet ihr selber, habt ihr in eurem Leben darauf verwandt, etwas zu werden, was ihr nicht seid? Also, als ich im Kindergarten war, habe ich gesagt, wenn ich mal in der Schule bin. Als ich in der Schule war, habe ich gesagt, wenn ich mal aus der Schule raus bin. Als ich in der Ausbildung war, habe ich gesagt, wenn ich mal mein eigenes Geld richtig verdiene. Wenn wir dann im Beruf sind, sagen, wenn ich mal Rentner bin. Und wenn ich Rentner bin, wenn ich mal einen Rollator habe, nicht? Und dann sage ich, wenn ich meine Blumen nur noch von unten betreuen muss, nicht? Also immer wünschen wir uns eine nächste Stufe unserer Identitätsentwicklung. Wir sind immer unterwegs. Wir sagen immer, wenn, nicht heute, sondern morgen. Wir leben immer vorbehaltlich. Wir sind nicht, wir werden. Es gibt noch eine tiefere Ebene, nämlich die, dass wir als Menschen gar nicht identisch sein können für uns genommen. Ein schreckliches Beispiel gab es in der Sowjetunion auch schon beim alten Fritzen, dass man nämlich herausfinden wollte, welche Sprache Menschen von Natur aus haben. Und da hat man gesagt, wie kriegt man das raus? Nur wenn man mit kleinen Kindern nicht spricht, da hat man Waisenkinder genommen und hat einfach mit denen nicht kommuniziert und hat gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, wie die von sich aus reden. Die sind alle gestorben. Ein Mensch ist nicht an sich, er ist immer nur in Beziehung. Das haben die Gläubigen des Alten Testamentes schon gewusst. Lest mal die Psalmen. Wenn da ein Mensch verlassen war von Freunden, dann merkte er, ihm geht der Lebensgeist davon. Wenn einer krank war, dann hatte er Angst, dass er sein Leben verliert und er litt daran, dass seine Freunde ihn nicht trösteten und begleiteten, sondern Angst vor seiner Krankheit hatten und ihn verließen. Ein Mensch existiert im Wir oder es gibt ihn gar nicht. Diese Aussage gilt radikal so, dass wir gar nicht heute leben würden, hätten wir nicht irgendeine Form von Zuwendung als Säuglinge erfahren. Sie gilt aber auch, dass wir als Menschen für Beziehung bleibend geschaffen sind. Dies wird gesellschaftlich eingeräumt für den Anfang und das Ende des Lebens. Das heißt, dass man Säuglinge nicht einfach nur in den Kindergarten schicken kann ohne Betreuung bei der Geburt, das leuchtet noch ein. Dass alte Menschen, wenn sie denn gebrechlich sind, wenn ihr Geist nachlässt, sich nicht mehr alleine versorgen können, das haben wir auch. Das heißt, dass wir die Abhängigkeit des Menschen von Beziehung an den Rändern der Existenz am Anfang und am Ende uns bewusst machen. Als Ebenbilder Gottes sind wir aber nicht nur in den Randsituationen, in den Schwächesituationen unseres Lebens Beziehungswesen, sondern wir sind für die Beziehung geschaffen. Das heißt, das Angewiesensein auf das Wir ist Bestimmung, nicht Verlegenheit. Das Angewiesensein auf das Wir ist Bestimmung, ist nicht Verlegenheit. Wir sollen dem Wir gar nicht entwachsen, sondern wir sollen zum Wir heranwachsen. Ein erfülltes Leben ist ein Leben in Gemeinschaft. Es ist das erwachsene Leben, das beziehungsfähig ist. Und insofern gilt es sehr wohl, dass natürlich Kinder der Abhängigkeit ihrer Eltern entwachsen sollen. Und es natürlich kein Ziel ist, dass Kinder immer von ihren Eltern abhängig bleiben. Aber das gilt ja nur für die Elternbeziehung. Das gilt nicht für Beziehungen an sich. Und wir leben in einer Gesellschaft, die beziehungsunfähig ist, weil sie nicht mehr verstanden hat, dass das Lebensziel die Beziehung ist. Als Individualisten denken wir, das Ich-Sein ist die reifste Form des Lebens. Und das ist der große Irrtum seit Adam und Eva. So originell ist der Individualismus nicht. Und wir müssen gar nicht streiten, ist er ein Kind des 20. Jahrhunderts oder ist er mit der Aufklärung gekommen. Er ist viel älter. Adam und Eva haben den Individualismus eingeführt. Sie haben nämlich gesagt, das Ziel des Menschen ist Ich-Sein und nicht Wir-Sein. Ich will sein wie Gott, aber ohne Gott. Das war die Versuchung der Schlange. Das ist die Botschaft bis heute. Wir sind geschaffen für das Wir und wir sind nur in Erfüllung im Wir. Jetzt könnt ihr an einige Leute denken und sagen, Eckstein, es ist ja ganz nett und von der Bibel her mag das ja auch so stimmen, aber es stimmt nicht mit dem Leben. Ich kenne Individualisten, Leistungsträger, Leistungsmenschen, Karrieristen, die verkörpern das Ich-Sein so, dass ich den Eindruck habe, das sind doch wirklich Menschen, die sich entwickelt haben. Kenne ich auch. Aber für mich sind Individualisten, wie ich sie an der Uni, in der Wirtschaft, in der Politik sehe, der beste Gottesbeweis, nur umgedreht. Menschen, die egoistisch leben, sind so unerlöst, sind so wenig am Ende, sind so wenig am Ziel, dass sie die Wahrheit des Evangeliums ungewollt beweisen. Ich kenne Kollegen, die sind inzwischen Professor. Das heißt, die haben Abitur gemacht, die haben ihre Sprachen gelernt, erstes Examen, zweites Examen, Doktorarbeit, Habilitation, haben dann noch einen Ruf bekommen. Und alle, die das nicht sind, sagen, na, die müssen doch jetzt Selbstbewusstsein haben. Die haben Minderwertigkeitsgefühle und Geltungsdrang. Die neiden anderen den Erfolg, dass du den Eindruck hast, aber bin ich hier im Laufstellchen oder was? Nicht? Das sind ja Sandkastenprobleme. Guckt euch Politiker an. Guckt euch Menschen an, die vermeintlich Karriere machen. Sie sind ein lebender Gottesbeweis, ungewollt. Das ist nicht das Ziel des Erwachsenseins. Als Menschen sind wir geschaffen für das Wir. Wir schreien nach Rechtfertigung. Und schaut euch selber an und analysiert mal die Kommunikation, die wir miteinander haben. Es ist ein einziger Schrei nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach Wertschätzung. Denn wir brauchen es, dass wir ernst genommen werden. Und weh denen, die in der Kindheit das als Bewusstsein, als Beziehungsgewissheit nicht mitbekommen haben. Du bist eine ganz besondere Person. Die sind ein Leben lang auf die Spur gesetzt, zu sagen, wie werde ich jetzt etwas Besonderes? Wie kriege ich die Grundlage meines Lebens? Wie werde ich wichtig? Und müssen das in Hetze und mit Ellbogen und gehetzt und vorläufig ein Leben lang tun, bis sie merken, jetzt bin ich am Ende meines Lebens angekommen und es ist noch gar nicht eingetroffen, wofür ich die ganze Zeit gekämpft und gestrampelt habe. Die Botschaft des Evangeliums ist, du bist Gott recht. Für Gott bist du richtig. Und wir sagen, das kann doch gar nicht sein, so wie ich gelebt habe. Es kann doch nicht sein, dass mein Nachbar, wie ich ihn da sehe, für Gott richtig ist. Du bist für Gott nicht richtig infolge deines gelebten Lebens, sondern du bist für Gott richtig, weil er dich vollkommen liebt. Nicht dein Verhalten liebt er, sondern er liebt dich als Person. Seine Zuwendung und Wertschätzung betrifft nicht deine guten Noten, dein Herausragen aus der Mittelmäßigkeit der anderen. Er erwählt dich, weil es ihm um dich als Person geht. Unverwechselbar. Wie im besten Fall eine Mutter ihr Kind liebt, einfach weil es ihr Kind ist. Und das Kind nicht auf eine Tonlage festgelegt ist oder die Stupsnase so wie eine Sprungschanze sein muss, damit der Brutpflegetrieb geweckt wird, sondern es ist einfach, ob es schreit oder nicht schreit, ob es Hunger hat oder nicht. Es ist eben das Kind der Mutter. Aber wie viele haben das nie erlebt? Was Paulus in Damaskus im Wortsinne vom Pferd gehauen hat, war nicht die Bußpredigt. Es war nicht die Karriereaussicht, ich mach dich zum Apostel. Was ihn vom Pferd gehauen hat, das war das Licht der Liebe Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es war das Licht der Gnade, die ihn als einen Christenverfolger in Zärtlichkeit umfing. Und wären wir ein Erzengel, wir hätten Christus bei Damaskus wahrscheinlich mit unserem Flügel ins Wort gegriffen, das Mikrofon abgedreht mit dem Flügel und hätten gesagt, halte mal, du kannst doch jetzt nicht anfangen, auch noch den Christenverfolgern zu vergeben. Jetzt bringst du dein ganzes Reich durcheinander. Also wenigstens bei denen musst du doch erstmal was anderes machen. Nein, in Christus zeigt sich Gottes Angesicht der Gnade und Liebe, die uns so gilt, wie wir sind. Der Punkt ist jetzt, dass wir das deshalb fast nicht glauben können, weil Anerkennung und Wertschätzung und Liebe zwischenmenschlich immer von der Täuschung lebt. Das heißt, zwischenmenschliche Anerkennung lebt immer davon, dass wir die Schattenseiten abdecken und nur unsere Schokoladenseiten, unsere guten Seiten darstellen. So versuchen wir es ja unser ganzes Leben, attraktiv zu sein für andere und unsere kleinen Geheimnisse für uns zu bewahren. Und wir wissen ganz genau, wüsste der andere, wie ich wirklich bin, wenn die Tür zu ist, würde er hinter meine Fassade gucken, dann würde seine Liebe sehr schnell erschlaffen und es wäre nichts mehr da und er wäre enttäuscht, weil er sich Hoffnungen machte und in mich hineinprojizierte, das, was ich gar nicht bin. Das passiert Gott nicht. Er sieht uns und liebt uns trotz all unserer Schwächen, Schatten und Sünden. Ja. Er liebt uns nicht nur trotz all unserer Unzulänglichkeiten, sondern er liebt uns mit all unseren Fehlern und Untugenden. Das, was wir zwischenmenschlich fast nicht schaffen, aber wir sind auch nicht Gott. Gott liebt uns mit all unseren Sünden. Neulich wurde ich mal gefragt, wie das eigentlich ist. Es gibt ja so ein Lied, ich danke dir, dass du mich dennoch liebst. Und da fragte eine Gruppe, ob das denn eigentlich so richtig sei, ob man nicht sagen müsste, dass Gott uns so liebt, wie wir sind und so sehr liebt mit all unseren Fehlern. Und ich habe gesagt, genau das ist der Punkt. Solange wir nur denken, Gott liebt mich trotzdem, haben wir die Hitze und Helligkeit der Liebe Gottes noch nicht verstanden. Denn meine Fehler sind keine Grenze für Gottes Liebe. Er liebt uns vollkommen. So sollen wir uns in der Gemeinde auch. Und deshalb war das so unerträglich, was Petrus hier machte auf Betreiben der Jakobusleute. Gegenseitig Gottes Liebe reflektieren als eine uneingeschränkte Annahme und Bejahung der Person. Trotz alles Fehlverhaltens und mit allem Fehlverhalten. Das heißt nicht, dass du jetzt die anderen wegen ihrer Laster lieben sollst. Wegen der Laster liebt man nur unter Spediteuren. Da kann es dann sein, dass eine junge Frau sich für einen Mann interessiert, wegen seiner Laster, weil er viele LKWs hat. Nicht? Da ist das spannend. Also nicht natürlich wegen der Fehler, das wäre auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, aber mit all deinen Lastern bist du von Gott geliebt. Aber kann das denn sein? Da kommt ja sofort der Einwand, aber das übergeht ja dann all das, was man negativ im Leben hat. Was ist da mit unserer Sünde? Was ist mit unserem Versagen? Was ist mit unserer Schuld? Ja, das ist das Schöne bei der Liebe Gottes. Das ist das Schöne bei jeder echten Liebe, die von Gott kommt. Das Lieben mit den Fehlern und Sünden heißt ja nicht, dass die Sündenfehler übergangen werden, sondern die Liebe ist gleichzeitig die Antwort, um die Sünde aufzuheben. Denn Christus ist gestorben infolge seiner Liebe zu uns und hat all das, was in unserem Leben an Schuld angesammelt war, auf sich genommen. Deshalb ist es auch so wichtig zu sagen, Gott liebt uns nicht nur trotz unserer Fehler, nein, er liebt uns mit den Fehlern, denn er hat all unsere Schuld auf sich genommen. Etwas, was wir zwischenmenschlich kaum kennen, ein Bejahrtsein im Versagen, mitten im Versagen, was uns vielleicht auch in der Erfahrung der eigenen Ehe, der Gemeinde, echter Freundschaft, das erste Mal tatsächlich wachgerüttelt hat. Wenn wir uns unerträglich empfunden haben in der Situation eigenen Verschuldens und der andere lässt nicht sein Gesicht fallen und wendet sich ab, sondern sagt, natürlich stehe ich zu dir. Ich bin doch dein Mann, ich bin deine Frau, ich bin dein Freund, wir sind eine Gemeinde. Das ist das, was uns das erste Mal ahnen lässt, was Liebe ist. Liebe nimmt die Fehler mit auf und trägt sie. Und das, was keine menschliche Liebe kann, hat die Liebe Christi getan. Christus hat all das Leid, das dir zugefügt wurde und das Leid, das du anderen zufügst, auch ihm zufügst, auf sich selbst genommen und hat es ertragen. Ein für alle Mal. Du bist jetzt richtig mit Gott, im Frieden mit Gott, wie Römer 5,1 Paulus es formulieren wird. Und da wird deutlich, was der Begriff der Gerechtigkeit eigentlich meint. Er meint nicht Selbstgerechtigkeit. Er meint nicht eine Eigenschaft, die ich erreiche. Jetzt bin ich endlich richtig, jetzt muss ich anerkannt werden von Menschen und von Gott. Sondern Gerechtigkeit ist schon im Alten Testament, schon für Israel und so für Paulus, das Richtigsein mit Gott, das Richtigsein vor Gott. Die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, dass Gott selbst zu seiner Zusage steht und treu ist, Römer 3,26. Und dass er uns gerecht macht, die wir nichts mitbringen, als dass wir es ihm einfach nur glauben, dass er es mit uns macht. Damit bekommen wir in Gott eine neue Zukunft. Denn jemand, der so einen Horizont eröffnet bekommt, hat eine völlig neue Perspektive. Habt ihr das schon mal erfahren? Dass ihr im Lauf eures Lebens Anerkennung, Zuwendung empfangen habt. Und durch diese Zuwendung plötzlich der Himmel sich aufriss, auch wenn es draußen noch bewölkt war. Und ihr wart fröhlich für den nächsten Tag. Eben noch habt ihr gesagt, oh, die Woche wird langweilig, die wird mühselig, ich habe das zu tun und das zu tun. Was soll der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen anfängt? Und dann kommt ein Anruf, ein Brief, ein Gespräch, eine Erfahrung, eine Bestätigung und plötzlich reißt der Himmel auf und ihr bekommt wieder Mut und Vorfreude. Wir bekommen dadurch, dass Gott uns gerecht spricht, Zukunft. Wir bekommen eine neue Gegenwart. Denn wir dürfen uns im Hier und Jetzt ganz darauf verlassen, dass wir im Wir mit Christus sind, im Wir mit Gott sind und das ändert unser ganzes Leben. Wenn ich morgens an den Schreibtisch gehe, dann ist es so, dass auch nach dem dritten Espresso die Frage, wie schaffe ich das heute, deprimierend ist. Und ich bin gerettet, wenn ich die Frage, wie schaffe ich das, umwandle in die Frage, wie schaffen wir das, Christus. Das ist eine ganz neue Perspektive. Ich und Christus, Christus bei mir und in mir. Wie schaffen wir das? Ich gehe aber noch eins weiter. Wer aus Gnaden gerechtfertigt ist, wer richtig ist für Gott und das erkennt in der Liebe Jesu, bekommt nicht nur eine neue Zukunft, er bekommt nicht nur eine neue Gegenwart, er bekommt eine neue Herkunft. Und das muss ich erklären, weil es so wichtig ist. Es heißt in Galater 1, Vers 4, er hat uns gerettet durch seine liebevolle Lebenshingabe aus dieser unheilvollen Welt heraus, von dieser unheilvollen Welt. Wir bekommen eine neue Herkunft. 2. Korinther 5, Vers 17 und so auch im Galaterbrief spricht Paulus davon, dass jemand, der an Christus glaubt, in Christus eine neue Schöpfung ist. Er wird neu erschaffen. Er ist eine neue Schöpfung. Im Johannesevangelium wird gesagt, jemand, der in Christus ist und an ihn glaubt, der wird von Gott neu geboren. Er wird von Gott neu gezeugt. Oder, das war Kapitel 3 im Johannesevangelium, in Kapitel 11 wird an der Erzählung von Lazarus deutlich gemacht. Jemand, der an Christus glaubt, der ist wie einer, der von den Toten auferweckt wird. Denn zum Glauben kommen heißt, aus dem Tod ins Leben hinübergehen, wie Jesus es vorher ausführlich erklärt hat. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass wir in Christus nicht nur eine neue Zukunft und eine neue Gegenwart bekommen, sondern eine neue Herkunft. Es ist nämlich so, wir sind als Menschen immer angewiesen auf unsere Vergangenheit. So wie wir unsere Vergangenheit mitbringen, haben wir die Ausgangssituation für unser Leben. Das ist ja das Fatale an unserer gesellschaftlichen Situation. Kinder, die in unglücklichen Verhältnissen ungewollt auf die Welt kamen, ungeliebt groß werden, dann ungeliebt in der Schule sind, keine Bestätigung bekommen in ihrer Ausbildung. Ja, denen sagt man am Schluss, jetzt streng dich mal an, dass du dich im Beruf bewährst. Wie sollen sie es denn schaffen? Nicht? Das geht ja gar nicht. Wir sind als Menschen das, was wir von unserer Herkunft her sind. Wenn jemand ungeliebt war als Kind, ja noch mehr. Wenn jemand als Kind Leid erfahren hat, vielleicht von den eigenen Eltern, Leid von den Männern, jetzt als Frau auch, missbraucht worden ist, dann ist das, ich sage das nicht leichtfertig, sondern im theologischen Sinne, ein Fluch, der auf so einem Leben liegt. Wenn du mit so einem Menschen sprichst und sagst, jetzt reiß dich mal zusammen, fang doch neu an, ich klopfe dir auf die Schulter, nicht hau ruck und beherrsch dich und so weiter, ja, wie soll ich einem Menschen in solchen Ketten das frei rumlaufen predigen? Er kann doch gar nicht. Wir sind, was wir geworden sind. Wisst ihr, was das Evangelium ist, das Paulus in Damaskus erfahren hat? Christus ist nicht nur für unsere Zukunft gut, Christus ist auch gut für unsere Vergangenheit. Dass ich das heute so betone, liegt an einer E-Mail, die ich neulich bekam. Ich habe in einem anderen Kontext davon gesprochen, dass das Besondere ist, dass wir eine neue Herkunft bekommen. Und eine Frau hat mir geschrieben und hat gesagt, dieser Gedanke hat ein Rätsel meines Lebens gelöst. Ich habe jahrelang unter dem Widerspruch gelitten, dass meine menschliche Herkunft so unerlöst war, das Leid meiner Kindheit, eigentlich hätte ich gar nicht geboren werden sollen, die Umstände meiner Geburt waren wie ein Last auf meinem Leben, ich konnte mein eigenes Leben nicht bejahen. Daneben stand unverbunden die Zusage, Gott meint es gut mit dir, aber ich habe das nicht zusammengebracht. Das, was zusammenbringt, ist, dass Gott der Einzige ist, der uns eine neue Herkunft schenken kann. Er fängt neu mit uns an. Das heißt nicht, dass wir unsere menschliche Vergangenheit, die Erfahrung von Anfechtung, Abwertung, eigener Schuld verdrängen sollten. Im Gegenteil. Denn das Kreuz Christi steht für Gottes Liebe und Einfühlung in all das Leid, das ich angerichtet habe und das ich erfahren habe. Aber es bedeutet, dass ich nicht mehr unter dem Fluch meiner Vergangenheit stehe, unter der Last dessen, was mir zugefügt wurde, was ich mit mir herumschleppe. Ich darf mich neu verstehen. Und wo meine Eltern mir meinen Start fast unmöglich gemacht haben, habe ich plötzlich einen himmlischen Vater, der mich neu in das Leben setzt, neu zum Leben zeugt, mir keine Gewalt antut, sondern mich will und bejaht und sich mir zuwendet. Jetzt versteht ihr, warum Paulus in der Situation des antiochenischen Konflikts nicht einfach sagen konnte, naja, ihr könnt euch gegenseitig nicht anerkennen, ist ja nicht so schlimm, dann machen wir einen Katzentisch für die Heiden und dann sehen wir nur, dass sie auch ein bisschen Wein kriegen fürs Abendmahl und nicht nur Wasser und dann lassen wir es einfach. Nein, für ihn stach es ins Herz, was hier Petrus aus Inkonsequenz und Nachlässigkeit und Menschenfurcht gemacht hat. Geltungsdrang den Jerusalemern gegenüber. Er wollte es allen recht machen und hat es damit Gott überhaupt nicht recht gemacht, wie es auch bei uns ist. Wenn wir es allen recht machen wollen, machen wir es am Schluss Gott nicht mehr recht. Paulus setzte sich mit seinem ganzen Leben dafür ein, dass Gott uns Menschen, dass er alle Menschen voraussetzungslos und bedingungslos liebt. Das heißt, alles, was jetzt kommt, kann nichts anderes sein für Paulus als Entfaltung dieser Gnade und Liebe. Du, Petrus, hast das auch erkannt. Denn sonst wäre es nicht verantwortlich, dass du als Jude dich zu dem Messias Jesus, dem Gekreuzigten, bekehrst. Dass du ihn als Kyrios, als Herrn anrufst und damit neben dem einen Gott auch seinen Sohn anbetest. Das, was du getan hast, bedeutet doch, dass du eingesehen hast, dass du die Liebe Gottes in Jesus Christus als voraussetzungslos und bedingungslos erkannt hast. Wie kannst du jetzt wieder zum Gesetz zurückkehren wollen und Gesetze aufbauen? Das heißt, wie kannst du andere Normen als Einschränkung der Liebe nehmen? Wir haben nur noch eine Norm, das ist die Liebe Jesu Christi und nichts anderes, kein anderes Gesetz. Ich bin von Paulus als Judenchrist fasziniert, wie leidenschaftlich und konsequent er sich an Gottes Liebe in Christus orientierte und keine Regel kannte, die höher stand als diese Liebe. Natürlich musste Paulus auch Regeln in Korinth einführen. Natürlich brauchten die Gemeinden des Paulus eine Hausordnung. Natürlich kannte auch Paulus Menschen, die die billige Gnade, wie Bonhoeffer es später nannte, dann missverstanden und sagten, ja, wenn Gott uns sowieso liebt, dann heißt das Gebet, ich hab dich lieb und du kannst mich auch mal gern haben, nicht? Das führt zur allgemeinen Unverbindlichkeit, nicht? Natürlich kannte das Paulus. Aber für ihn stand die Person immer über allen Prinzipien. Und Gottes Liebe war der Maßstab für alles. Lest einmal Römer 14, lest einmal 1. Korinther 8 bis 10. In 1. Korinther 8 bis 10 geht Paulus als Jude am weitesten. Da gibt es einige in der Gemeinde, die sagen, wenn ich Christus als einzige Orientierung habe, dann kann ich auch jedes beliebige Fleisch essen. Ja, ich kann sogar Fleisch essen, das aus dem Götzenopfer herrührt. Und das lag daran, dass man früher bei den Griechen die Kirche vorne hatte und auf der Rückseite war die Metzgerei. Also im Tempel wurde geschlachtet und auf der Rückseite des Tempels wurde verkauft. Das heißt, das Fleisch, das man in der Diaspora kaufte, und deshalb haben Juden es auch nicht gemacht, war in der Regel aus kultischen Zusammenhängen. Die Starken in Korinth haben gesagt, wenn ich sage, ich liebe Christus über alles, alles Fleisch ist ja Geschöpf Gottes, ich spreche ein Dankgebet, dann ist mir doch vollkommen wurscht, wo das Fleisch herkommt. Hauptsache, es ist ein gesundes Fleisch und ich esse es in Freude, wenn ich es in der Gemeinschaft mit Christus esse. Daraufhin sagt Paulus als Jude, ihr habt recht. Hier springt Paulus nicht eine Stufe hoch, hier springt er ganze Treppen hoch auf einmal. Für einen Juden ist die Vorstellung, Götzenopferfleisch zu essen, so, dass es ihm den Hals zuschnürt. Das ist nicht nur unrein, sondern als Götzenopferfleisch ist das ja auch noch Ausdruck des Abfalls von Gott. Und Paulus geht so weit zu sagen, wenn es denn in der Christusbeziehung ist, mag es der Tora widersprechen, dem Mosegesetz, wir sind an Christus gebunden, ich gebe euch starken Recht. Aber wenn jetzt einer, der früher Heide war, euch das Götzenopferfleisch essen sieht, und er jetzt zurückgeworfen wird auf sein altes Leben, dann ist es noch viel schlimmer, als die Tora zu übertreten, wenn du dann Götzenopferfleisch isst. Warum? Weil deine Schwester, dein Bruder darüber strauchelt und versucht wird, zurückzufallen in das alte Leben. Das heißt, Maßstab für das Leben als Christ ist ausschließlich die Liebe Jesu Christi, die sich selbst gegeben hat mit dem eigenen Leben. Er sagt als geborener Jude, in der Tat, wenn du nur für dich bist, kannst du dein Götzenopferfleisch essen, wenn du es denn in Christus tust. Nicht, also dass ein Judenchrist so weit geht und das einräumt, ist ungeheuerlich. Man muss sich in einen Juden hineindenken. Und er meint das. Aber in dem Augenblick, wo ein anderer darüber ins Straucheln kommt, ist es nicht mehr legitim. Römer 14 klingt für uns ein bisschen harmloser, es war aber nicht harmloser, weil auch da es ein frommes Problem war. Die einen haben gesagt, wir dürfen als Christen keinen Wein trinken, das geht auf das Nazirat-Gebot im Alten Testament zurück, nicht Naziräer, die haben für eine bestimmte Zeit dann keinen Wein getrunken. Und wir dürfen kein Fleisch essen, das war die Müsli-Fraktion in Rom. Nicht? Die haben also gesagt, wir müssen rein vegetarisch leben und haben das nicht aus gesundheitlichen Erwägungen getan, sondern gesagt, sonst gefallen wir Gott nicht, es gibt genaue Gebote. Die haben gesagt, wir müssen den Feiertag heiligen. Das heißt aber nicht nur, dass man am Sabbat in den Gottesdienst geht oder am Tag des Herrn, am Sonntag in den Gottesdienst, sondern eben Freitag der 13., das ist auch ein negativer Tag. So gab es auch Tage, bei denen sagt man, wenn ich heute arbeite, dann fällt mir das Bügeleisen auf den Fuß. Das gibt's auch bei uns, bei Frommen. Nicht? Also wenn jetzt am Sonntag es mal nötig ist zu bügeln aus Liebe, dass dann jemand Angst hat, also gleich brennt mir das Hemd durch oder mir fällt bestimmt der Kronleuchter auf den Kopf, nicht weil Gott mich strafen muss, also dass man Angst hat vor Tagen. Und Tage beachtet, eben nicht aus Liebe, sondern aus Regeln, nicht, die man sich selber gibt oder die an sich auch sinnvoll sein mögen. Und Paulus sagt, ich gebe den Schwachen und den Starken Recht in Rom. Jeder lebe seine eigene Überzeugung, solange es nicht von Gott trennt, sondern mit ihm verbindet und solange es nicht Leben und Liebe einschränkt, sondern Leben und Liebe fördert. Nichts ist an sich rein. Auch das ganz frisch geschrotete Müsli, das ich morgens zum Frühstück liebe, ist nicht an sich rein, sondern erst durch Dankgebet. Wenn ein anderer Blutwurst isst, ich weiß, was ich sage, ist die Blutwurst für einen Christen nicht weniger heilig, wenn er es mit Dankgebet tut. Wenn ich bei meinem Frischkornmüsli böse Gedanken über meinen Nächsten habe und beim Blutwurstessen meine Nächsten liebe, dann fürchte ich, dass Paulus sagen würde, dann iss lieber die Blutwurst im geistlichen Sinne und verzichte auf dein Vollkornmüsli, auch wenn es nicht gesund ist. Merkt ihr, wie weit Paulus geht? Nicht? Er geht ins Äußerste. Wir unterscheiden unser Leben nicht mehr nach Gesetz und Nichtgesetz, sondern nach Liebe zu Gott und nicht aus Liebe zu Gott. Nach Liebe zu den anderen und das ist nicht in Liebe getan. Dazu war dem Paulus und den ersten Christen natürlich unser Altes Testament, die Schrift, eine enorme Orientierung und Hilfe. Denn unser Altes Testament war ja die einzige Bibel, die Paulus selber hatte. Die Schrift war ja nicht das, was wir haben, das Neue Testament mit dem Alten, sondern sie hatten ja nur das Alte Testament. Aber, und deshalb habe ich bei dem römischen Brunnen mein eigenes Bild etwas aufsprengen müssen, und wenn ihr es nacharbeitet, werdet ihr es sehen, die Schrift, das Alte Testament, steht nicht über Christus, sondern das Alte Testament steht seitlich unterhalb des Evangeliums. Warum? Nicht das Gesetz des Mose entscheidet, wer Christus ist, sondern Christus entscheidet, wie wir das Gesetz des Mose anzuwenden haben. Selbstverständlich gehe ich davon aus, Paulus hat nicht von sich aus Schweinefleisch gegessen. Ich habe keine Probleme damit zu leben, zu sagen, wenn er in einem jüdischen Haus war, hat er natürlich koscher gegessen. Eben den Juden ist er ein Jude geworden. So wie er auch bei den Heiden nicht lange gefragt hat, wo hast du denn das Fleisch her, sondern hat gesagt, ich bin jetzt bei den Menschen, ich kümmere mich um die Menschen, das Essen ist mir egal, ich spreche mein Dankgebet, egal was die mir zu essen vorsetzen, das wird runtergezwungen, aus Liebe zu den Menschen. Das heißt, er hat sich an Christus orientiert und am Gesetz des Mose. Warum sage ich jetzt, Christus ist höher als das Gesetz des Mose? Nun deshalb, weil im Zweifelsfalle er sich für die Weisung Christi entschied, selbst wenn er das Gesetz des Mose übertreten musste. Und das hat er von Petrus und Barnabas erwartet. Um der Liebe Christi willen hätten sie ihre Speisevorschriften übertreten müssen. Dass sie für sich koscher essen wollten, war völlig in Ordnung. Dass sie darüber aber den Heiden sagten, du bist mir nicht genug, und damit meine ich, du bist Gott nicht genug. Ich kann dich nicht annehmen. Ich erkenne dich nicht als gerechtfertigt in Christus. Das war für Paulus unerträglich. Wie spannend wird es für uns, wenn wir in Zukunft nicht mehr fragen, welche Gesetze haben wir, sondern was ist die Liebe Christi, Einige junge Leute tragen das ja aus dem Angelsächsischen. Was würde Jesus tun? Das kann man oberflächlich verstehen nach dem Motto, Jesus ist nur mein Vorbild, dann führt es in Gesetzlichkeit. Aber es ist ein schöner Gedanke drin, wenn ich sage, was würde Jesus Christus in seiner Liebe jetzt tun? Würde er sich den Menschen zuwenden oder würde er sagen, um einer Frömmigkeit willen, lasse ich die Menschen im Stich, für die ich selbst gestorben bin? Das kann doch gar nicht sein. Faszinierend bei Paulus ist, dass er auch nirgendwo ins Gesetz zurückfällt, selbst wenn seine Gemeinde so chaotisch ist wie die korinthische Gemeinde. Da sagt er ihnen nicht, also ihr seid fürs Evangelium noch nicht reif, jetzt komme ich euch wieder mit dem Mosegesetz, sondern er sagt, wie kannst du einem Bruder gegenüber so lieblos sein? Und vor dem das Fleischessen, das ihn vom Glauben abfallen lässt und ihn ganz durcheinander bringt. Der Bruder, für den doch Christus aus Liebe gestorben ist. Merkt ihr, was er tut? Wenn die Menschen das Evangelium noch nicht verstehen, dann predigt Paulus nicht Gesetz, sondern das Evangelium noch einmal neu. Wenn Menschen die Liebe Gottes als den lieben Gott missverstehen, dann predigt Paulus jetzt nicht den Zorn Gottes, obwohl es den ja auch gibt, nämlich Gottes Nein zur Sünde, sondern er predigt die Liebe Gottes noch einmal neu. Denn die wahre Erkenntnis meiner Sünde habe ich immer im Angesicht des liebenden Jesus Christus. Ja, wir brauchen heute Sündenerkenntnis. Ja, wir brauchen Konfrontation mit der Wahrheit. Aber beides finden wir als Christen nirgendwo anders als in dem Angesicht des für uns gestorbenen und auferstandenen Sohnes Gottes, Jesus Christus. Vielen Dank.